Herzlich willkommen zu einer Wertschätzung. Und jetzt haben wahrscheinlich schon die ersten Leute einen Schreck bekommen, weil hier meine Stimme erklingt, die Stimme von Jana Krone. Aber ich werde jetzt nicht längere Zeit alleine hier reden. Ich bin nämlich heute mit Dom Schott hier, um ganz vielen Leuten ein großartiges Spiel zu empfehlen, dessen Namen ich wahrscheinlich mehrfach falsch aussprechen werde. Das Spiel heißt nämlich The Demonologist. Ja, aber erstmal hallo Dom.
Sehr gut. Ja, sehr gut. Wir stürzen uns auf denselben Gag. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern er bei dir freiwillig ist, aber bei mir auf jeden Fall nicht. Ich kann nämlich dieses Wort nicht korrekt aussprechen. Und gleichzeitig lacht aber auch niemand darüber. Ich habe heute schon im Schriftverkehr, ne, kurz mit dem Depot-Team zu tun gehabt und habe dann mit Absicht die Monolologist geschrieben. Es kam keine Reaktion. Nicht mal, weißt du, so ein Emoji-Herz, das man an meine Nachricht klemmen könnte, also wo Minimalaufwand für Kommunikation herrschen würde. Nein! Also, das Trio hat gesagt, nö, finden wir nicht lustig, viel Spaß. Und jetzt bin ich hier mit dir. Aber ich fühle mich direkt aufgehoben.
Das humorbefreite Pack. Also, sie sind ja nicht hier, da kann man so. Das ja mal sagen. So war's.
Eben. Die hören sich das ja eh nicht an. Was ja, soll eben. Das denn? Deswegen können wir hier ganz entspannt reden. Über dieses Spiel übrigens, das ist ja der absolute Knaller. Ich hatte das mal in weiter Ferne auf dem Schirm und dann aber nicht mehr weiter verfolgt. Und damit bin ich in eine ganz andere Richtung gelaufen als die vielen tausend Leute, die dieses Spiel spielen. Das ist ja der Wahnsinn, wie erfolgreich das ist.
Ja, also ich war auch überrascht. Ich meine, es ist ja im September, glaube ich, aus dem Early Access gekommen. Mhm. Und ich meine, es ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Durchstarter wie Phasmophobia das war. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es von relativ vielen Leuten gespielt wird im Moment. Was mich auch freut, denn es ist wirklich gut. Das kann ich ja direkt vorneweg sagen. Ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel.
Cool.
Ja.
Wir können es ja mal kurz noch in Zahlen sogar fassen. Ich habe hier die Steam-Seite vor mir. Es sind weit über 12.000 Reviews, die seit das Spiel wahrscheinlich auch im Early Access gelandet ist, also schon seit einiger Zeit, auf dieses Spiel vereinigt wurden. Und alle können sich einigen auf eine sehr positive Meinung. Das ist schon ganz schön ungeheuerlich zur Visualisierung nochmal. Ne? Wir alle haben Herr der Ringe Teil 2 gesehen und wir erinnern uns an diesen Panoramaschuss von den Wellen von Helms Klamm hinunter ins Tal. Und da stand eine Menge Urukais und laut Literatur waren das 10.000. Und jetzt gebt da nochmal mindestens 2.000 drauf und die alle spielen Demonologist. Und das ist schon eine ganze Menge.
Wahnsinn. In so Vierergrüppchen, die stehen dann immer in so Vierergruppen zusammen und spielen Demonologist.
Ah, sehr gut. Ja, du hast auch schon dieses Phasmophobia genannt. Ich wollte ja eigentlich den Eingangsgag machen, Phasmophobia 2, über das wir heute sprechen. Aber vielleicht können wir das ja als Rutsche mal nehmen, um den Leuten, beziehungsweise du bist ja die Profi-Person hier, zu erklären, was das eigentlich für ein Ding, was ist das für ein Spiel?
Ja, also ich hatte mir vorgenommen, es nicht immer nur im Vergleich zu Phasmophobia zu erklären, denn es gibt ja vielleicht auch Leute, die noch nicht Phasmophobia gespielt haben. Und deswegen werde ich es jetzt einfach mal so vorstellen, als gäbe es Phasmophobia nicht und dann später vielleicht noch was dazu sagen. Genau, also ich hole jetzt mal aus. The Demonologist.
Ich ducke mich.
Oh ja, Achtung, jetzt kommt ein längerer Vortrag von mir.
Nein, weil du doch ausholst wie beim Faustschlag. Ach so. Was ist denn los mit euch allen? Sag mal.
Okay, dann kommt jetzt der metaphorische Faustschlag.
Okay.
Genau, also The Demonologist ist ein kooperatives Spiel für 1 bis 4 Spieler, bei dem das Spielziel eigentlich ist, einen Geist auszutreiben. Das heißt, wir spielen Geisterjäger, die als erstes identifizieren müssen, was überhaupt für ein Geist umgeht. Dann verschiedene kleine Einzelaufgaben lösen müssen. Und am Ende, wenn man diese Einzelaufgaben gelöst hat, hat man auch noch die Möglichkeit, diesen Geist auszutreiben. Das heißt, es ist definitiv ein Teamspiel. Man muss sich gut koordinieren. Und genau, also es ist ein Spiel, was man eigentlich im Freundeskreis am besten spielen sollte mit mehreren Leuten. Es lässt sich aber auch gar nicht so schlecht alleine spielen. Das vielleicht vorneweg.
Wie bist du denn überhaupt drauf gekommen? Ist das eine Art von Spiel? Du hast ja jetzt verboten, dass wir die Querverweise zitieren, aber es gibt ja noch andere Spiele dieser Art, hörte man munkeln. Ist das was, was dir ohnehin gefällt oder wie bist du überhaupt über dieses Spiel gestolpert?
Es war halt leider über Phasmophobia, jetzt sag ich's doch. Alle Pläne wurden in Minute 4 in den Wind geschossen. Also, ich habe im ersten Lockdown angefangen, Phasmophobia zu spielen und spiele das jetzt seitdem eigentlich fast jeden Montag mit 3 Freundinnen zusammen.
Boah,
das ist wie so der Skatabend. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch weit über 350 Stunden Phasmophobia gespielt. Auf den wenigen Karten, die es bei Phasmophobia gibt, weiß ich mittlerweile fast besser, wo der Lichtschalter ist als in meiner Wohnung. Das ist jetzt quasi so ein gängiges Spiel für mich geworden oder eigentlich ein soziales Ritual. Aber es wurde dann halt irgendwann auch so ein bisschen langweilig, weil Phasmophobia doch relativ viele Schwächen hat und auch relativ überschaubar ist. Aber weil das Spielprinzip mir so viel Spaß gemacht hat, mit mehreren Leuten kooperativ zu spielen und ich ja auch Spukhäuser liebe, wie nur irgendwas, habe ich mich dann umgeschaut, was es noch so gibt und bin dann bei Steam bei dem Trailer für Demonologist hängen geblieben, weil der halt so wahnsinnig gut aussah. Und deswegen dachte ich dann irgendwann mal an einem mäßig interessanten Abend, ich könnte ja mal alleine da reinspielen und mir das mal angucken. Und nachdem ich dann angefangen hatte zu spielen, wurde mir sehr schnell klar, dass es mir sehr gut gefällt, es aber auch sehr, sehr, sehr gruselig ist. Und dann habe ich noch, ja, also ich erschrecke mich immer noch bei dem Spiel. Und dann habe ich eine sehr gute Freundin von mir, die einzige in meinem Freundeskreis, die ebenfalls viel Interesse an Jumpscares und Horrorspielen hat, rekrutiert, nämlich die freundliche Sabrina, bei der ich mich hier bedanken muss, weil die mir viele Stunden geholfen hat, dieses Spiel zu erschließen. Also die hatte ich dann dazu rekrutiert, mit mir zusammen Demonologist zu spielen. Und wir haben das jetzt, glaube ich, auch schon so 20, 30 Stunden zusammengespielt und hatten sehr viel Spaß.
Schön. Um vielleicht mal erstmal so eine übergeordnete Frage zu stellen, auch für die Übersicht und für all jene, die halt dann doch die anderen Spiele dieser Art kennen, aber auch so funktioniert, glaube ich, die Frage, wie stark ist denn so die eigene Identität von diesem Spiel? Weil ich habe so das Gefühl, das kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Das ist zum einen quasi das aufgebohrte und auch von außen zumindest schöne aussehende Phasmophobia ist, ne? Oder zum anderen, dass es sagt, so, wir nehmen das Spielprinzip, das ihr alle jetzt schon kennt, ihr zu alleine oder bis zu vier Leute gehen in ein Haus, finden raus, was für ein Geist hier ist und bekämpfen den und versehen das mit neue Ideen. Also wie viel Eigenes steckt denn jetzt in dieser Spielidee drin bei Demonologie?
Bei dem Spiel.
Bei diesem Dämonenspiel. Ja.
Ja, also ich denke, man kann ehrlich sagen, dass es Demonologist wahrscheinlich nicht gäbe, wenn es Phasmophobia nicht gäbe. Das ist schon sehr, sehr eindeutig, dass das in jeder Hinsicht auf Phasmophobia aufbaut. Also das Gameplay ist fast genauso wie bei Phasmophobia, mit einigen Unterschieden, auf die werde ich später noch kommen. Die Art der Geister ist sehr ähnlich, also die Begriffe sind fast identisch. Das ganze Ausrüstungsrepertoire ist sehr ähnlich wie bei Phasmophobia. Also da ist es wirklich ein Klon, kann man sagen. Wenn ich jetzt Phasmophobia gemacht hätte, wäre ich ein bisschen genervt davon, dass es dieses Spiel gibt.
Krass.
Aber es macht vieles besser, beziehungsweise für mich macht es vieles, was mir bei Phasmophobia gefehlt hat. Und das, finde ich, ist das Interessante auch an Demonologist. Ja, also es ist zum Beispiel viel verspielter, nicht nur hübscher, sondern auch macht viele von den Sachen, die Phasmophobia nicht macht, weil Phasmophobia sich gelegentlich auch mal so ein bisschen verrennt in seinen Mechaniken, das macht Demonologist meiner Meinung nach halt erheblich besser.
Vielleicht bevor wir zu diesen Details kommen, mal kannst du mal ganz kurz den Leuten und ehrlich gesagt auch mir so ein bisschen erklären, wie sieht denn so in aller Grobigkeit so ein Spieldurchlauf eigentlich aus? Ich erinnere mich bei Spielen ähnlicher Art, dass man in einem LKW beginnt mit seinen Leuten, die man kennt oder auch nicht kennt, wurde man zusammengewürfelt und von diesem LKW aus, der wie so eine Art Safe Space funktioniert, geht man dann in ein Geisterhaus, sag ich mal, in eine Villa, leerstehendes Gebäude, wie auch immer, muss dann rausfinden, was und wer spukt hier und dann muss man zurück zum LKW und Dinge rausholen, die einem helfen im Kampf gegen diesen einen spezifischen Geist. Ich habe das Gefühl, das stimmt irgendwie, aber wahrscheinlich auch nicht ganz. Kannst du das mal korrigieren?
Ja, ich schilder einfach mal so einen groben Ablauf, wie so eine Partie läuft, damit sich die Leute es mal verdeutlichen können. Also wir starten eigentlich ganz typisch für ein Multiplayer-Spiel in einer Lobby. Und in der Lobby müssen wir als erstes entscheiden, zu welchem Haus wir eigentlich fahren. Es gibt 7 verschiedene Maps. Das reicht von einem verlassenen alten Haus bis hin zu Bedlam, der Irrenanstalt. Also die Irrenanstalt darf natürlich nicht fehlen. Diese Maps sind unterschiedlich groß. Es gibt, glaube ich, momentan 7 Stück. Es soll aber noch eine weitere in absehbarer Zeit dazukommen. Und wenn es unser allererstes Spiel ist, können wir uns erstmal nur für ein Haus entscheiden, denn die Häuser sind leider levelgelockt. Man muss die nach und nach freispielen, was aber relativ zügig geht. Das heißt, wir würden uns in der ersten Runde dann für das verlassene Haus entscheiden und könnten dann noch Ausrüstung einpacken. Es gibt da noch den typischen Ausrüstungsbildschirm. Und am Anfang hat man auch noch nicht alle Ausrüstung zur Auswahl, aber die, die man grundlegend braucht, ist vorhanden. Das sind halt Dinge wie natürlich die Taschenlampe, weil wenn man keine Taschenlampe hat, könnte man auch gleich den Monitor ausschalten und nur mit WASD durch die Gegend laufen und sterben. Also eine Taschenlampe. Dann ein EMF, mit dem man mit dem man diese Geisterstrahlung, was auch immer, finden kann. Es gibt ein UV-Licht, mit dem man Fingerabdrücke suchen kann. Also so das typische Geisterjäger-Equipment. Ich glaube, jeder kennt das. Wenn man dann seine Koffer gepackt hat, sich für das Haus entschieden hat, fährt man hin. Und Riesenunterschied zu Phasmophobia, wir fangen nicht im Van an, sondern in einem Zelt vor dem Spukhaus.
Hör mir auf!
Ja, ist Wahnsinn, diese Innovation.
Hör mir auf! Ich werde ohnmächtig. Ja. Was haben sie sich noch ausgedacht? Die Tausendsasser von Clock Wizard Games. Jetzt haben wir auch mal kurz das Entwicklerteam genannt. Wahnsinn! Okay, alles klar, es geht weiter.
Also die Innovationen nehmen quasi kein Ende. Wir starten in diesem militärisch aussehenden Zelt, wo auch unsere Ausrüstung ist und so weiter. Jeder Mitspieler, egal ob man alleine oder zu viert spielt, kann maximal 3 Gegenstände tragen. Einer davon ist die Taschenlampe, weil ohne geht's halt nicht. Das heißt, wir haben noch 2 Gegenstände zur Auswahl, jeder von uns. Und wir können auch auf dem Zelt auf einem Monitor sehen, was unsere Aufträge sind. Der erste Auftrag ist immer herauszufinden, welcher Art von Geist ist eigentlich in dem Haus vorhanden. Und es gibt so 20 Geister, ich habe jetzt die Typen nicht genau durchgezählt, die alle unterschiedliche Fähigkeiten, Eigenschaften haben. Und wir brauchen immer 3 Hinweise, um einen Geist sicher zu identifizieren. Also ein bestimmter Geist hätte zum Beispiel Gefriertemperaturen in dem Raum, wo er spukt, würde Fingerabdrücke hinterlassen und das EMF würde auf Level 5 ausschlagen, also 5 Leuchten würden angehen. Mhm. Aber da wir verschiedene Untersuchungsgegenstände zur Auswahl haben, können das alle möglichen Kombinationen sein. Wenn wir dann also unsere Ausrüstung geschnappt haben, gehen wir ins Haus und das erste Ziel wäre herauszufinden, in welchem Bereich dieses Hauses ist der Geist besonders aktiv und da dann diese Nachforschungen anzustellen. Und wenn man dann die Hinweise alle gefunden hat oder so viele gefunden hat, dass man sich relativ sicher ist, welcher Geist es ist, kann man im Tagebuch dann angeben, welcher Geistertyp es ist. So, damit hätte man die erste Aufgabe auch schon erfüllt. Und bei Phasmophobia ist es so, dass man immer gleichzeitig alles machen könnte, auch alle Nebenaufträge und so. Bei Demonologist ist es so, dass man erst den Geistertyp identifizieren und einloggen muss und dann werden weitere Aufträge freigeschaltet.
Darf ich eine kurze...
Ja, klar.
Und entschuldige, ich wollte nur eine kurze Zwischenfrage zu den Geistern stellen, wenn wir da jetzt eh schon sind. Bin kurz aus dem Stuhl gefallen, weil du sagtest, über 20, das ist eine ganze Menge, finde ich. Sind das denn auch, also... Du hattest ja vorhin gemeint, die sind schon stark inspiriert von dem Geisterprimborium, was Phasmophobia so macht, aber haben die für sich auch so eine eigene Identität? Also sind die auch cool und interessant oder sind auch so welche dabei, bei denen man sich dann in der Runde denkt, ach scheiße, der ist es, ne? Jetzt haben wir den, macht nicht so Spaß. Wie würdest du das so beschreiben?
Ich finde es besser als bei Phasmophobia, weil die Geister wesentlich unterschiedlicher sind.
Oh ja.
Also ich bin vielleicht auch einfach kein guter Phasmophobia-Spieler, manche Leute können das vielleicht, aber ich hatte bei Phasmophobia nie die Möglichkeit, am Verhalten des Geistes zu erkennen, was das jetzt für einer war, außer es war ein Poltergeist, der die ganze Zeit Sachen rumgeschmissen hat oder vielleicht ein Dämon, der einen relativ früh umbringt. Bei einem anderen war ich immer vollkommen am Rätseln. Bei Demonologist haben die Geister viel mehr Identitäten. Also es gibt zum Beispiel einen Geist, den finde ich ganz fantastisch. Ich glaube, das ist der Nama, der versteckt Gegenstände. Also wenn man dann mühsam all seine Sachen in den Raum getragen hat und aufgestellt hat und so weiter, kann es plötzlich sein, dass plötzlich ein Teil davon weg ist und an einer anderen Stelle im Haus ist.
Das ist jetzt ein gruseliger Moment. Das ist ein gruseliger Moment, weil das vieles erklärt, was auch in den letzten Wochen in der Wohnung passiert ist.
Der zweite Sorgen.
Jetzt bekommt dieser Podcast hier noch so eine zweite Ebene. Also so beginnen diese Horrorfilme, Low Budget, die man bei Netflix auf Seite 4 immer findet. Naja, okay, ich höre mal weiter zu und drehe mich währenddessen langsam zur Eingangstür dieses Raums in meinem Rücken.
Ja, es gibt auch noch einen anderen Geist, der zum Beispiel sich in einen der Investigatoren verliebt und die anderen dann nacheinander umbringen will, aber den einen verschont. Und zu dem und das finde ich auch sehr schön, dieser Geist redet auch unterschiedlich. Es kann ja immer sein, dass man Geisterstimmen im Haus hört und dieser Geist sagt halt zu der Person, die er mag, was anderes als zu den Personen, die er hasst. Und das ist natürlich leicht beleidigt, als ich mit Sabrina dann im Haus stand und der Geist mich die ganze Zeit beschimpfte und mir erzählte, dass er mich umbringen würde. Und Sabrina meinte, mir erzählt er die ganze Zeit, wie großartig ich bin, war ich schon leicht beleidigt.
Krass.
Aber es ist natürlich nicht so, bei 20 Geistern hat jetzt nicht jeder so eine faszinierende Identität, aber es ist schon so ein bisschen liebevoll versponnen, würde ich das nennen.
Wenn ich noch zu den Geistern noch eine kurze Nachfrage stellen darf, bevor wir dann wieder zu diesem Game Loop zurückkehren. Ich habe auch gelesen davon, auch dass es in diesem Spiel ebenfalls so ist, dass man ja auch darauf achten muss, was man so ins eigene Teamspeak-Mikrofon reinsäuselt, weil auch die Geister mithören und so. Ist das wirklich so? Also ist das so ein richtiges Feature hier?
Ja, also es ist wohl so, dass das ist ja bei Phasmophobia auch so, dass die Geister einen wohl hören und einen auch orten können.
Genau.
Also wenn man jetzt vor einem Geist, der auf der Jagd ist, also beschlossen hat, einen jetzt umzubringen, wenn man von dem weg durchs Haus rennt, sollte man vielleicht nicht panisch schreien oder so, weil die Geister das wohl hören können. Es soll wohl auch einen Geist geben, der extrem aggressiv reagiert, wenn man flucht. Da ich in Spielen nicht fluche, ist mir das bisher noch nicht aufgefallen. aber es ist schon so, dass das Spiel auch darauf reagiert.
Spannend.
Also es gibt auch einen Geist, der aggressiver wird oder aktiver wird, wenn Leute in seiner Nähe miteinander reden. Und das hat den Eindruck hatte ich auch, dass das schon funktioniert.
Sehr gut.
Überhaupt, der In-Game-Voice-Chat funktioniert bei dem Spiel wirklich gut. Also wir hatten noch nie Tonprobleme oder irgendwas in der Art.
Okay, dann können wir wieder zurückkehren, wenn du magst, auf die Schiene, dass wie funktioniert das Spiel. Denn letzte Station war jetzt dieses, ne, wir haben den Geist gefunden, ab zurück ins Zelt, einloggen und jetzt geht's weiter.
Genau, und dann werden unterschiedliche, immer drei Zusatzaufgaben freigeschaltet, die man erledigen muss. Das hängt im Gegensatz zu Phasmophobia bei Demonologist vom Haus ab, in dem man ist. Also nicht alle Aufgaben können in jedem Haus vorkommen. Und die sind relativ unterschiedlich. Meistens läuft es aber darauf hinaus, dass man nochmal durchs Haus laufen muss und irgendetwas suchen. Also zum Beispiel in dem ersten Haus, von dem ich gesprochen habe, dem verlassenen Haus, kann es sein, dass man die Lost Note, irgendwie die verlorene Notiz finden muss. Die liegt dann irgendwo im Haus rum und man muss halt diesen Zettel finden. Es kann auch sein, dass man irgendwie Gegenstände einsammeln muss, 5 verschiedene Salzsäcke oder sowas. Die sind immer so ein bisschen weißlich hervorgehoben, wenn man durchs Haus läuft, was auch sinnvoll ist, weil die Karten ziemlich vollgestopft sind mit Krusch. Also dieses verlassene Haus ist auch wirklich voll mit Gerümpel. Wenn da nicht irgendwie noch ein visueller Marker wäre, würde man wahrscheinlich Stunden nach dem Zeug suchen.
Das müssen wir ganz kurz übersetzen. Das habe ich nämlich gelernt. Krusch oder wie ich es nenne in meiner Heimatgegend bei Franken, Krusch, das ist tatsächlich kein Wort, was alle da draußen kennen. Das wurde mir jetzt auch erst beigebracht, also Krusch, Zeug, was rumliegt, ne?
Genau, Zeug oder Zeugs oder so. Krimskrams, ja. Genau, also hier Deutsch für Dialektsprecher erklärt. Genau, also was ich auch schön finde bei dem Spiel ist, dass es teilweise auch auf die Atmosphäre des Gebäudes eingeht, was man machen muss. Also in dem ersten Haus sind es halt eher so Dinge, die so ein bisschen okkult angelegt sind. In einem anderen Haus, wo ich so ein bisschen als Überthema für mich sehe, dass es da um Zeit geht, muss man dann das genaue Sterbedatum des Geistes rausfinden, indem man mit so einer Art Lupe die Wände absucht, bis dann irgendwo so eine Zeit entsteht oder erscheint. Und also es gibt ganz viele verschiedene Aufgaben. Viele davon laufen darauf hinaus, dass man mehrere Gegenstände im Haus einsammeln muss. Und das ist halt auch ein Vorteil, den man bei dem Spiel hat, wenn man es zu viert spielt. Da geht es wahrscheinlich erheblich schneller, wenn man einfach mit 4 Leuten ausschwärmen kann und dann diese Gegenstände einsammeln. Wenn man das alleine spielt, kann ich mir vorstellen, oder bei mir war es dann teilweise so, dass es gleichzeitig sehr gruselig und gleichzeitig etwas nervig war, dann durchs Haus zu laufen und einen Sandsack nach dem anderen oder Salzsack nach dem anderen einzusammeln. Aber das sind an sich ganz nette, nicht besonders herausfordernde Dinge. Genau, und wenn wir das alles erledigt haben, immer wenn man sowas erledigt hat, gibt's auch so einen kleinen auditiven Also so einen kleinen Hörimpuls. Man hört dann so eine Art kleinen Tusch in der Art, dass diese Aufgabe jetzt erledigt wurde. Und wenn man dann alle drei erledigt hat, dann entsteht sozusagen das Bonus-Feature. Dann kann man nämlich noch versuchen, den Geist auszutreiben. Und dafür muss man dann halt nochmal ins Haus rein. Und je nach Gebäude ist das festgelegt, was man da als letzte Aufgabe erledigen muss. Also zum Beispiel müsste man im dem verlassenen Haus im ersten 5 abgehackte Finger einsammeln und in so Kohlebecken im Keller werfen.
Na klar, ja. Das habe ich erwartet, dass es sowas sein muss.
In einem anderen Haus muss man halt irgendwie tauchen dann, erst wenn man die letzte Aufgabe gemacht hat, 3 Wanduhren im Haus auf. Da muss man dann die Uhrzeit einstellen, die man vorher gefunden hatte. Es Sehr gibt gut. auch, ich will jetzt nicht groß spoilern, in der Irrenanstalt, das ist die größte Map, ist das letzte eine wirklich extrem aufwendige Aufgabe, die man auch alleine nicht hinbekommen kann, meiner Meinung nach. Da braucht man mindestens noch eine Person dabei, die hilft. Mhm. Weil das sehr kompliziert ist mit Mustern und Uhrzeiten, die man berücksichtigen muss und so. Also je nachdem, ob man eine sehr kleine oder eine große Karte spielt, kann das auch relativ aufwendig werden, den Geist noch auszutreiben. Man kann aber auch jederzeit einfach sagen, ja, hier, scheiß drauf, ist zu gruselig, 2 Leute sind schon tot. Wir steigen jetzt in unser entfernt an das Auto aus Supernatural erinnerndes Auto und fahren zurück ins Safehouse. Und bekommen dann im Zweifel 2 Punkte, wenn wir den Geist richtig identifiziert haben oder eine von den 2 Nebenaufgaben erledigt. Also man muss die Runde nicht abschließen, um Punkte und Erfahrung zu bekommen.
Du hast da was ganz Interessantes vorhin gesagt, und zwar, dass du nach 300 Stunden Phasmophobia dieses Spiel jetzt hier gespielt hast und tatsächlich es als gruseliger empfunden hast. Und das hat mich tatsächlich in der Hinsicht überrascht. Nicht nur, weil du ja jetzt bewiesenermaßen schon längst, ist es bekannt, ein ziemlich dickes Fell hast, was das angeht. Wir erinnern uns alle an dieses Spiel. Mein Gott, es hatte auch diesen schwierigen Titel. Mortuary Assistant.
Der Jobsimulator in der Leichenhalle, genau.
In der, wo ich im Auto saß, quasi nach der ersten Viertelstunde und du währenddessen das Spiel 3-mal durchgespielt hast. Das war interessant. Jedenfalls, das hat mich überrascht. Kannst du denn mal beschreiben, was macht denn die Monologistin eigentlich so gruselig?
Also es sind 2 Punkte. Der erste ziemlich offensichtliche Punkt sind die Jumpscares. Bei Phasmophobia gibt's ja auch gelegentlich mal Jumpscares, aber relativ selten. Und die Monologist geht da in die Vollen. Also das sind überwiegend zufallsgenerierte Sachen, die auch manchmal ein bisschen nerven können. Aber es ist schon so, dass man den Flur runterläuft und plötzlich fließt da Blut die Wände runter. Oder man steht irgendwo neben einem Krankenbett und plötzlich gibt's Soundeffekte, Riesenkrach und eine Blutfontäne schießt aus dem Bett Richtung Decke. Oder es tauchen Monster auf, die schnell den Flur runter auf einen zurennen oder sowas. Also es sind schon wirklich choreografierte Jumpscares, die dazu da sind, dass man sich erschreckt und schreit. Und die kommen relativ häufig. Also für Jumpscare nicht affine Leute ist das Spiel, glaube ich, gar nichts. Man kann sich zwar an die gewöhnen, aber wenn man dann halt mal müde ist oder nach längerer Zeit mal wieder auf einer Karte ist, kann es natürlich trotzdem sein, dass man sich, wie ich mich gestern Abend, furchtbar erschreckt. Ich habe gestern Abend fast meinen Tee über die Tastatur gekippt, weil ich mit übertriebener Zuversicht da lang lief. Ja, also es gibt schon wirklich viele und gut choreografierte und laute Jumpscares. Das ist der eine Punkt, aber die Hinführung ist natürlich auch entsprechend. Die Häuser sind sehr gruselig. Also selbst das eine Haus, was so ein bisschen als konventionelles Reihenhaus anfängt, hat eine zweite Seite, die dann schon gruselig ist. Die Soundeffekte sind, also die atmosphärischen Geräusche und so weiter sind unheimlich. Das ganze Setting ist halt auf Unbehagen ausgelegt. Das ist nicht so ein durchschnittliches Reihenhaus wie bei Phasmophobia.
Also du hast auch das Gefühl, dass das auch, also quasi handwerklich so doll gemacht wurde, dass da auch wirklich eine Intention dahinter steht, ne? Also, keine Ahnung, Spiel mit Licht und dass die Architektur so Fluchträume zulässt, dass dann auch mal so ein Schrecken sich aufbauen kann. Also, das sind alles Dinge, die du auch so gesehen hast.
Ganz genau, ja.
Cool.
Was dazu kommt ist, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Häuser gelevel-locked sind. Also man kann nur mit dem einen Haus anfangen und wird es auch 2-3 Mal durchspielen müssen, bevor man ins nächste Haus weitergehen kann. Man muss die nacheinander freischalten. Manche verdrehen da jetzt schon die Augen wahrscheinlich und sagen, boah, da habe ich aber überhaupt keine Lust, hier mehrfach die gleiche Karte zu spielen. Das ist aber kein Problem, weil es in den Häusern Easter Eggs gibt. Also man kann da wirklich rumprobieren. Es gibt Stellen, wo man zum Beispiel ein Gemälde findet, auf dem was draufsteht. Und wenn man das dann laut ausspricht, dann kann es sein, dass irgendwas passiert oder sich ein weiterer Raum öffnet. Es gibt Geheimräume in den Häusern. Oder auch nur kleine Events, die man triggern kann, wenn man bestimmte Dinge tut. Also das Spiel belohnt einen dafür, sich die Karten auch genau anzugucken. Und da auch so ein bisschen investigativ und erkundend unterwegs zu sein und nicht nur rein mechanisch zu versuchen, die Geisterhinweise abzuklappern.
Ich habe apropos Freischaltbares auch etwas entdeckt, da wollte ich mal nachfragen. Und zwar, ich zitiere einfach mal die offizielle Steam-Seite des Spiels, die auf Deutsch, also in der ersten Liga quasi der Literatur mitspielt. Und zwar folgendes, ich zitiere, mit dem Geld, das du verdienst, das ist direkt schon die erste Frage, kannst du dein Safehouse verbessern oder ein neues Safehouse kaufen? Und jetzt kommt eigentlich der Schlüsselsatz. Du kannst dir ein Haustier kaufen, das dich im Unterschlupf begleitet. Warum haben wir jetzt bis Minute 26 gewartet, bis diese Info kam? Ich möchte alles über die Haustiere erfahren. Vorher aber, weil ich mir vorstellen kann, dass die Leute das eher nachgelagert wichtig sehen, die Frage, was hat's mit diesem Geld auf sich, das man verdient? Also ist das schon so ein Warnwort zu, naja, und wenn es dir zu lang dauert, kannst du deine Kreditkarte ins Laufwerk C schieben und dann kannst du dir ein bisschen schneller Dinge freischalten?
Nein, das kann man nicht. Soweit ich weiß, geht es nicht. Wir bekommen Geld für alle erfolgreich erledigten Aufträge. Finde ich auch gut, weil immerhin ist es ja ein Job. Wir sind ja professionelle Geisterjäger.
Ist ein Job.
Ich wollte auch immer bei Phasmophobia eine Gewerkschaft gründen, aber ja, egal. Also wir bekommen in-game Geld und das können wir nutzen, um damit dann weitere Ausrüstung zu kaufen. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass man am Anfang noch nicht alles hat, was man später so brauchen kann. Es gibt Gegenstände, die man später braucht, um einzelne Einzelaufgaben zu erfüllen. Also wenn man ein Foto vom Geist machen soll, muss man halt vorher ein Fotoapparat kaufen. Oder wenn man will, dass der Geist eine Kerze ausbläst, dann braucht man halt eine Kerze und die muss man im Shop kaufen mit dem Geld, was man vorher erspielt hat. Mhm. Das ist auch so ein Ding, was auch noch für Horror sorgt. Wenn man sterben sollte im Laufe des Spiels, ist die Ausrüstung, die man dabei hatte, weg. Auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden bekommt man dann noch Versicherungsgeld ausgezahlt, ein Teil von der Summe, die man ursprünglich für die Ausrüstung bezahlt hat.
Eskapismus, ja. Einfach wunderschön.
Genau, und dann kann man sich halt einen Teil der Sachen wieder kaufen.
Versicherungssumme. Ja. Also, Entschuldigung, das ist ja einfach mega.
Also wir sind quasi scheinselbstständige Geisterjäger.
Ja, ja, eben.
Es ist ein deprimierendes Bild moderner Arbeitskultur, das sich hier abzeichnet.
Aber wirklich.
Ja, also manche sind DHL-Boote und manche müssen Geister jagen. Genau, also und wir müssen dann halt diese Gegenstände kaufen. Und man muss dann halt auch so ein bisschen aufpassen. Also wenn man zu leichtfertig unterwegs ist wie ich, kann es halt auch sein, dass man noch 3-mal wieder das verlassene Haus spielen muss, weil man kein Geld mehr hat, um sich Sanity Pills zu kaufen, die geistige Gesundheit wiederherstellen oder so. Aber wenn man dann Geld übrig haben sollte, was bei mir genau 2-mal bisher der Fall war, kann man kosmetische Dinge kaufen. Also man kann seine Lobby neu gestalten. Da hat man die Auswahl zwischen 4 verschiedenen Themen, wie die Lobby aussehen kann. Ich habe natürlich das englische Pub gewählt. Also meine Lobby ist jetzt ein stimmungsvolles englisches Pub. Und man kann auch Haustiere kaufen. Da ich nie bisher so viel Geld übrig hatte, habe ich mir bisher nur die Katze gekauft. Aber es gibt auch noch ein Flamingo und eine Schildkröte.
Sehr gut. Sehr gut. Das ist alles uninteressant. Das mit der Katze lässt mich direkt nochmal dich noch toller finden als ohnehin schon. Großartig. Es gibt eigentlich an dieser Stelle gar nichts mehr zu sagen.
Ja, ich will auch noch die Schildkröte irgendwann haben. Also ich werde das Spiel noch genauso lange spielen, bis ich die Schildkröte haben kann. Die beruhigt mich bestimmt zwischen den Einsätzen in den Geisterhäusern. Gibt es wahrscheinlich nichts Beruhigenderes, als einfach der Schildkröte zuzugucken.
Mein ja. Gott. Aber ganz kurz zu diesen Preisen. Wie ist denn die Preisgestaltung so? Also muss man da gottlos grinden, um sich die Schildkröte ins Haus zu setzen? Oder ist das eher so ein Gefühl von, alles klar, du hast das Spiel gestartet, herzlich willkommen, 10.000 die Monologen-Dollar für dich?
Also das wird schon eine Weile dauern, aber es hängt auch davon ab, wie groß die Runde ist. Also ich habe auch relativ lange für alles gebraucht, weil ich halt meistens alleine oder zu zweit gespielt habe. Und damit natürlich die Runden auch länger dauern. Also wenn man sich jetzt zu viert verabredet und vielleicht auch ein schnellerer Spieler ist als ich, dürfte man der Katze relativ schnell nahe kommen. Also es ist nicht so, als müsste man 20 Stunden spielen, um die Katze zu kriegen.
Sehr schön.
Es gibt auch, das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich am Spiel habe. Man kann natürlich auch irgendwie Outfits für seinen Charakter kaufen und so weiter. Die sind ziemlich albern. Also die sind auch auf so eine pubertäre Art und Weise albern. Also man kann zum Beispiel auch Unterwäsche und Bikinis für die weiblichen Figuren kaufen.
Ach du liebe Zeit.
Ja, also das ist so ein bisschen Disconnect.
Also ist das dann sichtbar? Also kann ich dann, also laufen die dann auch so bekleidet durch die Level, wenn man, okay.
Also das ist für mich das Einzige, was mich an dem Spiel wirklich so ein bisschen rausgebracht hat. Es hat halt in der Hinsicht sowas leicht Pubertäres. Also man kann sich natürlich auch vernünftige Turnschuhe und einen grünen Hoodie kaufen, so wie ich das gemacht habe. Aber ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass man vielleicht für irgendwelche Videos oder irgendwelche Let's Plays oder sowas irgendwas haben wollte, was auf die Leute witzig wirkt, wenn man das halt irgendwie streamt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber man muss es nicht machen, also es gibt auch noch vernünftige Anziehmöglichkeiten. Ja.
Ansonsten, um nochmal so eine Frage reinzuwerfen, aber du klangst auch gerade so, als wolltest du noch was Wichtiges sagen. Ich wollte dich da jetzt auch nicht.
Nö, eigentlich gar nicht. Ach, was ich vielleicht noch kurz zu dem Stil der Kleidung sagen könnte, ist, ich finde es halt auch schade, bitte? Weil der Rest der Ausrüstung zum Beispiel, die man hat, der Rest der Ausrüstung hat so einen leichten Steampunk-Aspekt oder so eine ganz leichte Steampunk-Ästhetik. Also nicht wie bei Phasmophobia alles so sehr technisch, sondern also das EMF, womit man diese Magnetfelder der Geister irgendwie aufspürt, hat auch, sieht aus wie so ein Brett mit Leuchten und nebendran ist so eine kleine Kakerlake da drauf montiert. Und wenn man damit läuft, dann läuft diese kleine Kakerlake auf diesem Brett. Also es sieht sehr putzig aus. Man kann für Leute, die Insekten nicht mögen, soweit ich weiß, diese Kakerlake aber auch im Menü ausstellen. Dass die da nicht mehr zu sehen ist. Aber alles hat eigentlich so einen ganz leichten Steampunk-Einschlag. Und da passt dann halt die Klamottenauswahl für die Figuren leider überhaupt nicht dazu.
Es erscheint mir ohnehin auch ein grafisch recht hübsches Spiel zu sein. Also auf der Steam-Seite wird zwar jetzt also wirklich vollmundig ausgesprochen, und zwar folgendes: die beste Grafik im Koop-Horror-Genre, die du je spielen wirst, Zitat Ende. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, es sieht schon auf eine Weise zumindest, also besser ist ja immer direkt so wertend, aber es ist auf der realistischeren Seite, gerade im Vergleich zu Phasmophobia, was ja immer auch so ein, für mich zumindest, so ein clunky Charme hatte, das wirkte immer alles so ein bisschen so zwischen 16 und 20 Uhr programmiert, das ist irgendwie so, okay, man wollte ja auch nach Hause gehen irgendwann, aber hier ist das so, ey, das sieht auch ganz schön beeindruckend aus.
Es ist wirklich schön. Also gerade die größeren Maps, so die Irrenanstalt sieht fantastisch aus. Wirklich wie so eine viktorianische Anstalt. Also teilweise stand ich auch draußen vor den Häusern und habe mir einfach den Himmel und die Location angeschaut, weil es einfach so schön war. Es ist wirklich hübsch. Schön. Ja. Also Phasmophobia spielt man ja trotz der Grafik und nicht wegen der Grafik. Hier würde ich schon sagen, dass man es auch ein Stück weit deswegen spielen kann.
Ich habe gesehen außerdem etwas, was ich überraschend fand, dass das Spiel nicht mal 15 Euro kostet, 14,79 Euro und es gibt eine Demo. Ich ahne es ja schon so ein bisschen, ich frage trotzdem mal, würdest du das den Leuten da draußen ans Herz legen für die 15 Euro oder sagst du, naja, also, aber, Doppelpunkt.
Ich sag erst aber, das Spiel läuft ziemlich gut, meine Freundin und ich hatten aber ein paar technische Probleme. Also es kann immer mal vorkommen, dass ein Mitspieler nicht richtig spawnt und dann man die Partie abbrechen und neu anfangen muss. Das passiert aber immer am Anfang von der Runde. Und es ist dann natürlich ein bisschen frustrierend, dass man jetzt plötzlich wieder nochmal zurück in die Lobby muss und neu anfangen. Aber es war jetzt nie was, was das Spiel unspielbar gemacht hätte. Also ein paar ganz kleine technische Hakeligkeiten gibt es. Das wäre aber mein einziges Kaviat jetzt. Ansonsten würde ich sagen, für 15 Euro ist das vollkommen gerechtfertigt. Also man kann, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wahrscheinlich nochmal 350 Stunden Demonologist jetzt spielen werde. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Spiel ist, was ich in der nächsten Zeit immer mal wieder spielen werde. So ähnlich wie man sich für einen Brettspielabend trifft oder so. Ich finde, das ist eine super Sache. Vielleicht nur für 10, 15 Stunden, bis dann alle das Interesse dran verloren haben. Aber es ist, für die Stunden hat man wirklich viel Spaß und ich finde den Preis da vollkommen angemessen. Ja.
Ja, es klang auch, ich muss auch sagen, vom Zuhören her sehr interessant für mich. Ich habe diese zwei Problemchen mit dem Spiel, von dem auch, was du erzählt hast. Zum einen, das mit der Kleidung finde ich befremdlich. Mhm. Das finde ich einfach unsympathisch, wenn das so mit drin steckt und das ja gar nicht zum Schauplatz passt. Das finde ich so ein bisschen doof. Und, aber das führt im Grunde zum Thema eines anderen Podcasts, den wir auch gerne mal haben können. Und zwar, dass auch hier wieder so ein Asylum auftaucht. Ja. Du hast es jetzt Irrenanstalt genannt. Ich finde es schwierig als Schauplatz. Ich würde mir wünschen, dass man damit anders umgeht. Aber ich merke auch schon, wie die Leute draußen ungeduldig und unruhig auf ihren Sitzen rumrutschen und sagen, nein, Dom, lass es nicht hier. Wir wollen einfach nur hören, wie die Monologist ist. Aber ich muss das sagen, ich finde das auch immer so ein bisschen, na, weiß ich nicht, mag ich nicht find, so sehr.
Ich finde, das ist ein spannender Podcast, den wir wirklich mal machen sollten.
Ja, gerne.
Ich finde es halt hier noch okay, auch will jetzt das Fass nicht aufmachen, aber hier ist es ja menschenleer. Und hier ist es ja eigentlich eher ein Trope, mit dem gearbeitet wird. Also es ist ja eine Kulisse. Und damit finde ich es auch größtenteils noch verschmerzbar. Also zumal ja auch offen bleibt, wie jetzt genau, was in dem Asylum auch immer passiert ist, jetzt zu werten ist. Bin ich da noch etwas offener. Und also es klingt so blöd, aber es sieht halt auch einfach super aus.
Na, ich glaube dir das ja. Es gibt ja auch Leute, die heute noch zu diesen verlassenen Einrichtungen gehen und sich das angucken, weil es ist ja schon eine eindrucksvolle Architektur. Da ist halt auch dann das Thema Dark Tourism wieder eins, in das man so hineinlaufen kann. Aber naja, das ist ein anderer Podcast, ne? Aber jetzt haben wir nur mal kurz über diesen Horizont hinausgeschaut. Diese Themen gibt es auch noch zu entdecken. Aber zurück zu Demonologist. Ich höre also zusammenfassend, du bist davon ziemlich angetan. Es gibt jetzt auch von den Dingen so, ne, von diesen technischen Problemchen, die du angesprochen hast und vielleicht noch die Sache mit den Outfits, auch nichts, wo du jetzt sagen würdest, boah, das verhagelt dir regelmäßig den Spaß am Spiel, davon musst du hier noch erzählen.
Nein, ich finde, es funktioniert überraschend reibungslos. Ich war nach Phasmophobia, was ja immer wieder mal ein paar Probleme hat, dass nach Updates einzelne Ausrüstungsgegenstände nicht so gut funktionieren, dass teilweise die Hinweise nicht zuverlässig gestreut werden. Im Vergleich dazu funktioniert das Spiel wirklich gut. Es gibt immer mal wieder so kleine Frustmomente, so wenn eine Aufgabe darin besteht, dass der Geist die Kerze auspusten soll, man steht da 5 Minuten rum und der pustet und pustet nicht. Das sind natürlich Momente, die so ein bisschen stören und rausbringen können, aber das sind für mich kurze Frustmomente in einem an sich ansonsten ziemlich guten oder wirklich guten Spiel. Es gab jetzt nie Momente, wo ich sagte, meine Güte, ist das doof, warum mache ich das eigentlich noch? Außer wenn ich wieder gestorben bin und voller Wut da saß und sagte, was soll das, es war unfair. War es meistens nicht, aber man sagt es ja trotzdem immer. Ja.
Wenn ich diese Meldung richtig sehe, passt das auch ganz gut jetzt in diesem Podcast, in dem es um ein Horrorspiel ging. Wir können das jetzt hier quasi in mehrfacher Hinsicht zum zeithistorischen Dokument machen. Nicht nur, dass wir jetzt hier von Demonologist von dir gehört haben, sondern während dieser Podcast aufgenommen wurde, ich habe gerade die Push-Notification bekommen, wurde auch verkündet, dass die E3 nicht mehr existieren wird.
Oh.
Tja, wow.
Vielleicht könnte das ein Level für Demonologist oder Phasmophobia werden, so die leeren Messehallen.
Direkt draufgeiern, jawohl.
Mit den verlassenen Ständen oder so.
Oh Mann. Jawohl, also das ist es. Ich habe keine Fragen mehr und wenn du auch glücklich bist mit all dem, was du erzählt hast, dann kannst du die Leute gerne verabschieden in die Welt nach da draußen.
Okay, eigentlich will ich die Leute gar nicht nach draußen verabschieden, sondern nach drin, wo sie sich jetzt Demonologist runterladen sollen, um dieses fantastische Spiel zu spielen. Falls die Leute es nicht fantastisch finden, sollen sie bitte nicht mir die Schuld daran geben, sondern die Gründe dafür tief in ihrem eigenen Inneren suchen. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht und war gute Unterhaltung. Und danke, Dom, dass du mitgemacht hast. Und deswegen sage ich jetzt auf Wiedersehen.
Du, auf Wiedersehen dir, auf Wiedersehen den Leuten da draußen, habt das sehr genossen und hoffentlich bis bald wieder. Tschüss.